Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Mit mir, Johannes Kistas, und natürlich mit dir, Carina. Hallo Carina, wie geht's dir heute an diesem außergewöhnlichen Aufnahmetag mal wieder?
Hallo Johannes, ja, alles wieder außer der Reihe hier heute am heutigen Donnerstag, also quasi eine Woche, bevor die Folge online kommt. Ja, mir geht's soweit gut, läuft alles, kann mich nicht beklagen.
Das hört sich doch schon mal gut an. Und jetzt zu dem Grund vielleicht, damit es ein bisschen spannend bleibt. Wir haben natürlich heute wieder einen Gast beziehungsweise zwei Gäste mit in der Aufnahme. Dazu später dann noch mehr.
Ich habe mich auch heute gefragt, haben wir schon mal mit zu viert aufgenommen?
Ja, sicher, mit Jan und Hannes.
Ach ja, stimmt, klar, stimmt, mit den beiden, ja. Ja, ich bin gespannt, aber das war ja nicht online, das war ja face-to-face, ne?
Deswegen bin ich gespannt. Ja, stimmt, mit Jan haben wir dann ja nochmal alleine aufgenommen.
Genau, ja.
Nee, und deswegen, also in dem Sinne dann ja nochmal euch allen einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Wenn ihr die Folge hört, ist ja nächste Woche Donnerstag,
ist ein Feiertag. Ach du lieber Güte, ja, hochheiliger Feiertag. Ich glaube, Tag der Deutschen Einheit hatten wir noch nie frei.
Ja, ich wollte ich nämlich auch noch sagen, also ich glaube, die meisten in der Landwirtschaft sind dann vielleicht doch am Arbeiten, sofern das Wetter es natürlich zulässt. Eben, und ja. Deswegen wollte ich euch nochmal, ich wünsche euch allen einen schönen Feiertag mit mehr oder weniger vielen Sonntagsfahrern dann am Feiertag und so viel dazu, Carina. Hast du denn noch Feedback gekriegt zur letzten Folge?
Ja, eigentlich so das übliche Feedback und ein Themenwunsch, den ich eigentlich ganz interessant fand, und zwar hat der Thomas uns beiden ja sogar geschrieben.
Ja, schöne Grüße.
Schöne Grüße an dieser Stelle, dass er eine Folge interessant finden würde über Nebenerwerbslandwirtschaft, die ja einen großen Teil in Deutschland auch ausmacht. Und dann habe ich da auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, ja, das wäre vielleicht auch mal eine spannende Folge, wenn wir da mal so einen Nebenerwerbslandwirt mit dazu nehmen würden und uns die Sichtweise mal angucken. Fände ich eigentlich auch ein gutes Thema. Also so viel zu dem Thema, ne? Die Themen gehen uns nicht aus. Es bleibt interessant.
Ja, hört sich gut an. Können wir mal auf unsere Liste nehmen, die ja irgendwie immer noch länger wird. Ja. Was wir uns ja auch nicht gedacht haben, aber gut, besser so als andersrum. Genau. Ich hatte tatsächlich noch Feedback zum Thema Verteilerköpfe, dass mir einer geschrieben hat, dass das ein interessantes Thema ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, derjenige, der mir geschrieben hat, der ist im Versuchswesen tätig und da spielt das oft eine wichtige Rolle und der fand das System ganz interessant. Also für alle Versuchstechniker da draußen, wenn ihr das interessant findet, guckt euch mal die Videos zu Solitär 25 an, da haben wir eine gute Animation da drin bei YouTube. Dann könnt ihr euch das ganze System nochmal anschauen, auch optisch, weil ich habe mir nachher gedacht, ich habe das so erklärt, ich finde das immer schwierig zu erklären, solche Sachen, solche technischen Finessen, und ich mache dann ja auch immer mit meinen Händen, habe ich
das. Ja. Das sind die Momente, wo ich dann immer denke, vielleicht sollten wir doch einen Videopodcast aufnehmen. Ja,
besser nicht, Carina.
Ja, nee, montags morgens besser nicht.
Nee, aber das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Wichtiges Thema noch hatten wir ja auch mit Lukas. Unser Ersatzteil-Frühbezug, der startet jetzt auch im Oktober. Also wenn ihr dann schon mal an die Saison im nächsten Jahr denkt, sprecht doch euren Händler an für günstige Verschleißteile. Angebote oder Ersatzteilangebote, dass ihr euch was hinlegt.
Habe ich gestern auch bei einem Mitarbeiter von der RWZ im Status gesehen. Da musste ich auch noch an dich denken und an unsere Folge.
Ja, weil die nächste Saison kommt früher, als man denkt, Carina. Ne? Du kennst das ja, dann stehst du da. Alles ist noch nicht vielleicht so fertig, wie es sein sollte, weil immer was dazwischen kommt. Aber man kann sich ja immerhin schon mal die Ersatzteile dann hinlegen. Mhm. Dann hat man schon mal den ersten guten Willen gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, Carina, sollen wir unsere Gäste mal dazu holen?
Genau, spannen wir alle nicht länger auf die Folter. Los geht's.
Ja,
genau.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit unseren zwei Gästen. Wir haben, wie schon gesagt, zwei Gäste mit langjähriger Erfahrung im Agrarhandel. Der eine, vielleicht, ich mache jetzt mal so ein kleines Ratspiel, der eine ist im Moment als Landwirt unterwegs, war vorher aber auch im Agrarrohstoffhandel als Trader tätig, führt jetzt seinen familiären Betrieb zu Hause in der Heimat. Der andere ist im CO2-Handel unterwegs, auch im Agrarrohstoffhandel unterwegs gewesen, und zusammen führen die oder haben die beiden zusammen mit dem dritten im Bunde einen, ja, wie ich sagen muss, sehr erfolgreichen Podcast zum Thema Agrarmärkte. Jetzt ist es eigentlich klar, wer dabei ist, und zwar haben wir heute Philipp und Fabian dabei. Ja, schön, dass ihr dabei seid und uns mal so ein bisschen die Agrarmärkte näher bringen wollt. Ja, ihr seid bekannt aus dem Agrarmarkt-Podcast. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid und ja, könnt ihr euch selber auch noch mal kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung erstmal an euch beide, Carina und Johannes. Freut uns natürlich sehr, hier zu sein. Und genau, wir machen gemeinsam einen Agrarmarkt-Podcast. Ich fange vielleicht mal an. Du hast mich ja eigentlich schon vorgestellt.
Ja.
Bin Philipp aus dem Vorharz. Bewirtschaften hier einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb mit den Standardkulturen, also Weizen, für Standardkulturen für uns. Weizen, Zuckerrüben, Raps, Mais. Und genau, bin dadurch natürlich auch ein bisschen noch mit den Märkten verbunden, aber eigentlich durch meine Vergangenheit. Ich habe bei Kage lange gearbeitet, da im Handel und genau in verschiedenen leitenden Funktionen und deshalb ja ganz nah dran noch, obwohl ich jetzt eigentlich Vollzeitlandwirt bin.
Ja, und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich könnte mal meine Standard-Intro sagen. Habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Und ich würde sagen, ich hatte immer so zwei Passionen. Das eine war Landwirtschaft und das andere waren Märkte, das war Trading. Und so war es dann auch eine relativ leichte Entscheidung, eben in den Agrarhandel zu gehen. Habe da als Praktikant bei Philipp angefangen, so haben wir uns kennengelernt. Ging dann weiter über einen Wechsel an in den anderen Rohstoff zu Kabeln in Genf und ja, heute in Amsterdam.
Jetzt muss ich sagen, tatsächlich dein Intro, Fabian, hat sich jetzt so angehört, als ob du dir gerade einen Tonband abgespielt hättest. Was sonst war mal
Ich glaube, die Fragen wurden schon öfter
beantwortet. Das haben wir schon mehrere hundert Mal, glaube ich, in dieser Form auch gesagt.
Ja gut, also hätten wir das doch geklärt. Carina, du bist natürlich auch immer noch dabei. Hey, ne?
Ich bin auch noch da, genau. Ja, Fabian, an dich habe ich direkt mal noch eine Frage. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, Philipp, bei dir ist es ja so, du bist mit der Landwirtschaft groß geworden, ne? Wenn ihr ja einen Betrieb zu Hause habt, unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Ja.
Genau, mit der Landwirtschaft aufgewachsen.
Ja. Und Fabian, bei dir, wenn du sagst, das Interesse war da, wo kam das Interesse her? Hast du auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund oder war es durch die Agrarmärkte?
Also ich bin aufgewachsen in Oberbayern, ländliche Region, 50 Leute vielleicht im Dorf oder sowas. Und als Kind findet man da natürlich die Traktoren am allergeilsten. Und ich glaube, das war so, ist eigentlich eine gute Frage, weil meine Mama sagt immer, mein erstes Wort, das ich sprechen konnte, war Trecker, noch vor Mama. Keine Ahnung, wo diese erste initiale, sag ich mal, Passion für Landwirtschaft kam, aber von da an hat sich es natürlich dann immer weiterentwickelt, dass man dann immer mitgefahren ist, irgendwann mal selber gefahren ist, Praktika gemacht hat, dann auch in Norddeutschland und ja, ging kaum immer so eins zum anderen.
Ja, schön.
Ja, und dann die zweite Frage, direkt muss man ja, die uns jetzt natürlich unter den Nägeln brennt, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, einen Podcast über Agrarmärkte zu machen, weil das ist natürlich ein Thema, was viele Leute interessiert, aber was ja doch ein Nischenthema ist. Und wie ist das denn so zustande gekommen?
Ja, da starte ich mal. Also ich bin Ende 2021 dann bei Kagel raus, bin dann voll hier auf den Betrieb gegangen und habe dadurch natürlich immer noch mit meinem alten Netzwerk, mit meinen alten Kollegen und aus dem Markt zu tun gehabt. Und gleichzeitig war ich natürlich hier zu Hause und habe dann auch mit dem Erfassungshandel hier vor Ort gesprochen und so weiter. Und dann war ja auch die Ukraine-Krise oder beziehungsweise der Überfall der Ukraine und der hat die Märkte ja komplett durchgeschüttelt. Und was ich da vielleicht jetzt aus einer anderen Brille, aus der Brille des Landwirts so gesehen hatte, was sonst, wenn man im Kagel war und täglich an den Märkten dran war, dann hat man ja genau gesehen, was passiert jetzt, vielleicht auch eine Idee gehabt, warum passiert das jetzt und wie ist das einzuschätzen und sich damit beschäftigt. Aber wenn man so aus Landwirtsbrille da drauf guckt, dann sieht man ja erstmal den Preis und sucht dann eigentlich nach Einschätzung und hatte einfach den Eindruck, es gibt ganz wenig Meinung dazu oder man ist dann auch so ein bisschen im luftleeren Raum. Und da hatte ich einfach so für mich gesehen, okay, da gibt's auf jeden Fall einen Bedarf, zum einen, weil es schwierig ist, solche Märkte zu analysieren und zum anderen weil auch vielleicht nicht immer das Verständnis da ist. Und dann ja, hatten wir uns lange mit dem Thema Podcast so beschäftigt und letztlich dann auch mit Fabian das besprochen, weil ich wusste, er kann auch gut erklären. Er hat sowas in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Und deshalb haben wir uns dann zusammengefunden, haben so einen Ansatz, würde ich sagen, zum einen wollen wir Märkte erklären, so wie es funktioniert, und laden da uns auch immer wieder Gäste ein. Zum anderen ja, wollen wir auch Einschätzungen geben und was für das eine, was für das andere spricht.
Ja, das ist ja tatsächlich, wer den Podcast schon mal gehört hat, macht ihr das ja auch immer sehr anschaulich und verständlich. Manchmal muss ich sagen, sind da schon Begriffe, da wisst ihr, habt ihr auch selber schon mal gesagt, wo man dann sagt, oh ja, damit hängt man vielleicht den einen oder anderen ab, aber trotzdem ist das ja immer, so wie ihr schon sagt, ich glaube, das Ziel, was ihr euch da gesetzt habt, das habt ihr, erreicht ihr und könnt das auch sehr authentisch rüberbringen mit sehr viel Expertise. Ne? Deswegen wäre da vielleicht die erste Frage sogar tatsächlich, wenn man jetzt, wie du schon gesagt hast, wie kann man solche Einschätzungen denn geben? Habt ihr immer viele Sachen, die ihr dann nutzt, um eure Sachen zu erklären? Aber wie kommt ihr denn zum Beispiel an, oder welche Informationsquellen werden denn jetzt zum Beispiel genutzt, oder wo könnten sich eventuell Landwirte auch mal Informationen holen, um bestimmte Sachen besser einordnen zu können?
Ich glaube, dass die mit Abstand beste Informationsquelle, die allerdings einen entscheidenden Nachteil hat, man muss nämlich Englisch sprechen können, ist das ehemalige Twitter, heute ist es X. Und da gibt es einfach eine unfassbare Menge an Meinungen, an Infos, an Live-News, die umsonst einfach da rausgepostet werden. Ich weiß noch genau, wie wir bei Kagel damals saßen. Da hat man die Infos teilweise schneller über Twitter bekommen, damals hieß es ja noch Twitter, als über Reuters, was ein paar tausend Euro im Monat kostet und wirklich die Nachrichtenplattform im Rohstoffbereich schlechthin ist. Also Twitter ist auf jeden Fall ein richtig geiles Tool. Ansonsten natürlich die monatlichen USDA-Reports, auch Englisch, also die Einschätzung vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium, die dann immer eine recht schöne Übersicht machen, okay, wie schätzen Sie denn die globalen Ernten ein, wie schätzen Sie die globale Nachfrage ein und dementsprechend dann den Überschuss oder eben die Unterversorgung.
Also die USDA-Reports, die machen auch globale Ernteeinschätzung oder nur USA-mäßige Ernteeinschätzung?
Global. Ja. Das hat mal damals angefangen, ich glaube, war das in den 70er oder 80er Jahren, Philipp, die Great Russian Grain Robbery, also die großartige russische Getreideraub. Die Russen hatten eine schlechte Ernte in dem Zeitraum, sind in die USA gegangen und haben mit jedem der großen Agrarhändler in mehr oder weniger geheimen Gesprächen eben Getreidedeals abgeschlossen. Und jeder Getreidehändler hat sich gedacht, ach, wie geil, wir haben den Deal unseres Lebens gemacht, wir haben Millionen an Tonnen verkauft. Perfekt, hatten natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Getreide selbst eingekauft, also haben so Short verkauft, haben verkauft, obwohl sie selbst die Ware nicht hatten. Und wie soll das anders sein? Am Ende hat sich eben herausgestellt, dass die jeweilige Firma nicht die einzige Firma war, die angesprochen worden ist, sondern alle Firmen sind angesprochen worden. Und als das natürlich rauskam und alle Firmen natürlich Short verkauft hatten, also selbst die Ware noch nicht hatten, gingen die Getreidepreise durch die Decke. Und was zu dem Zeitpunkt eben komplett an den Märkten vorbeigegangen ist, war eben der Fakt, dass in Russland die Ernte schlecht war. Und das war so eigentlich der Grund, warum das USDA gegründet worden ist und warum regelmäßig monatlich diese Weltagrarberichte rausgegeben werden, um eben so eine Situation zu vermeiden, dass die nochmal passiert.
Und das halt, muss man auch immer sehen, das beste globale Werkzeug, was eigentlich die meisten Marktteilnehmer auch nutzen, um ihre eigenen Einschätzungen zu validieren. Also es gibt natürlich auch andere Analysten, die das machen und das auch versuchen, meistens eher regional, aber USDA hat da schon eine einmalige Position im Markt erreicht, wo wirklich alle drauf gucken. Und da wird immer drüber geschimpft, ob die das aus politischen Gründen in die eine oder in die andere Richtung interpretieren oder nicht so schnell anpassen. Aber letztlich ist kein anderes Medium da, das entsprechende Zahlen mit ja, so einer Relevanz rausgibt.
Und auch noch kostenlos. Ne? Jeder kann auf WASDE, also WASDE, World Agricultural Supply Demand Estimate, in Google eingeben und sich dieses PDF sofort um 6 Uhr abends, wenn es veröffentlicht wird, runterladen.
Und jetzt vielleicht nochmal zu deiner initialen Frage. Du hast ja auch so ein bisschen gefragt, was kann denn der Landwirt machen, um sich zu informieren? Ja. Und jetzt hat ja Fabian schon gesagt, einmal die Schnelligkeit der Informationen und auch die Transparenz der Informationen, die letztendlich durch Twitter da ist und dann USDA und andere Marktanalysten, die sind da. Und du hattest so ein bisschen was zur Geschwindigkeit gesagt, wie schnell das manchmal schneller als bei Kagel war. Das war sogar so, als Kagel, ohne da Insider-Informationen rauszugeben.
Da aber ich nicht, ob ich sagen kann. Jetzt,
ja, aber haben wir an einem Weizentender teilgenommen für Ägypten zum Beispiel. Da hatte man dann damals noch, ist jetzt schon ein bisschen her, Agenten, der das dann weitergegeben hat und so weiter. Und die Nachricht, ob man dann gebucht wurde, war manchmal schneller auf Twitter, als die sozusagen durchs Unternehmen durchgeleitet wurde oder überhaupt beim Unternehmen angelangt. Das heißt, soll nur heißen, die Informationen sind da. Und jetzt kommt natürlich die eigentliche Herausforderung, ja. Was macht man mit den ganzen Informationen, ne? Und ja. wie ordnet man die ein? Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung. Es ist nicht die Informationstransparenz, ist im Endeffekt das Filtern für sich, was heißen diese Informationen eigentlich für einen.
Ja, weil du musst ja auch dann, wenn du jetzt die Informationen hast, die nützen einem ja auch nur nicht so viel. Man muss ja dann trotzdem auch noch die Informationen umwandeln in seine persönliche Situation. Wie hat man jetzt noch Getreide in der Halle liegen, was noch nicht vielleicht verkauft ist oder wo man noch keinen Kontrakt abgeschlossen hat? Und das ist ja das Spannende. Gibt es da eine konkrete Empfehlung, wie der Landwirt sich da verhalten kann? Oder wie würdet ihr so einen normalen Jahresablauf bei einem Landwirt sehen, wenn der jetzt sein Getreide da vernünftig vermarkten will? Weil ich meine, man kann sich Informationen holen, man muss die Informationen aber auch dann für sich nutzen können. Oder wie seht ihr das so?
Als erstes natürlich mal Agrarmarkt-Podcast hören. Und unser Motto ist ja Märkte und Meinungen, weil Informationen gibt es wie Sand am Meer. Und die Schwierigkeit besteht ja genau darin, diese Informationen einzuordnen. Und ja. Was einem immer bewusst sein muss, wer am Getreidemarkt Entscheidungen trifft, der tritt gegen die besten Händler der Welt an, weil es ist ein sogenanntes Zero-Sum-Game. Was der eine an der Börse verliert, gewinnt der andere. Und wenn du in diese Arena antrittst, dann musst du in irgendeiner Form einen Edge haben, also einen Vorteil. Da musst du in irgendeiner Art und Weise irgendetwas besser können, besser vorhersagen können, schneller einen Zugang zu Informationen haben, als das eben der Rest des Marktes hat. Und da behaupte ich, und das haben ja auch Studien gezeigt, die allermeisten Landwirte, logischerweise, haben den Fokus auf die Produktion und nicht auf die Analyse von Märkten. Ja. Das heißt, mein Tipp, würde ich mal sagen, oder was ich machen würde als Landwirt, wäre wirklich, dass ich einen Durchschnittspreis nehme, dass ich jede Woche, jeden Monat, oder es gibt ja auch alle möglichen Anbieter, die das anbieten, mein Getreide zu einem Durchschnittspreis über das Jahr hinaus verteile und zu dem Durchschnittspreis dann eben verkaufe. Und nicht eben versuche, jetzt gegen Cargill, Bunge, Glencore, irgendwelche Hedgefonds anzutreten und zu meinen, dass ich, weil ich ein paar Artikel irgendwo gelesen habe oder weil ich 10 Minuten Twitter durchgescrollt habe, dass ich da jetzt 20 Euro besser abschneide als eben der Rest.
Ja, beziehungsweise ich glaube, was ganz viele Landwirte natürlich auch machen, ist eine Teilmengenvermarktung, dass man quasi sich schon mal, also oder anders gesprochen, das eine ist, wie es ist und das andere ist vielleicht, wie es aus unserer Sicht vielleicht sein sollte. Wie es ist, ist, glaube ich, dass viele Teilmengenvermarktung machen, nicht alles auf eine Karte setzen und dann immer mal wieder vermarkten, sich Meinungen wahrscheinlich auch von ihren Vertragspartnern und so weiter einholen und danach das so ein bisschen justieren. Wo häufig natürlich auch das Risiko besteht, gerade wenn die Panik am größten ist, das ist ja meistens, wenn wir entweder ganz unten sind oder ganz oben sind, dass man dann auch mal Fehler macht, weil natürlich jeder auch emotional in diesen Märkten handelt. Und wie es aus meiner Sicht sein sollte, Fabian hat ja schon gesagt, Durchschnitt. Es gibt ja auch so einige Studien dazu, die aussagen, dass es das Gros der Landwirte, je nach Studie sozusagen 2/3 der Landwirte nicht schaffen, im zeitlichen Durchschnitt zu vermarkten. Im zeitlichen, ne? Nicht gegenüber ihren Kollegen, sondern gegenüber dem Zeitverlauf einer Ernteperiode. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es ja durch eine viel kleinere Teilmengenvermarktung wesentlich besser möglich. Und dann würde ja ein Durchschnittspreis sozusagen schon sie besser machen als 2/3 der übrigen Landwirte. Also das wäre ja schon mal eine Strategie. Und mein Ansatz wäre jetzt das eine Strategie. Man kann natürlich auch noch andere machen, sich beispielsweise eine externe Benchmark reinziehen oder auch noch andere Tools. Aber vom Grundsatz her wäre es mir erstmal wichtig, dass jeder sich einen einigermaßen Plan macht. Von wann bis wann will ich denn diese Ernte überhaupt vermarkten? In welchem Zeitraum? Was sind denn die Bedingungen bezüglich meines Liquiditätsbedarfs, bezüglich meiner Logistik? Die meisten machen sie wahrscheinlich noch einen Logistikplan, dass sie sagen, dann und dann muss raus, aber nicht so sehr einen Plan, wann brauche ich denn Liquidität? Und dann erst kurz davor anfangen zu handeln, hat halt nichts mit dem Marktpreis zu tun, sondern nur mit einer aus der Not heraus. Hm. Und das ist, glaube ich, dann immer der schlechteste Plan.
Aber das würde ja voraussetzen, dass man auch die Möglichkeit hat, Sachen, Getreide zu lagern, oder? Also man, nicht alle haben ja die Möglichkeit, die verkaufen ja ihr Getreide dann direkt ab Ernte zum Händler, weil sie halt keine Lagerkapazität haben. Oder man muss halt da irgendwie Lagergebühren dann in Kauf nehmen dann beim Handel, oder?
Ja, das ist so. Dass dadurch ein gewisser Druck bei dem einen oder anderen entsteht. Ich meine, das ist ja vom Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch sehr viele Betriebe, die haben ein Lager, vielleicht nicht für immer 100% der Ernte, aber für einen Teil. Und wenn man jetzt mal ganz klassisch sagt, Timing, Vermarktung, ich vermarkte den Teil schon vor der Ernte, dann mache ich das vielleicht für den Teil, den ich eh in der Ernte abliefere. Und das, was ich später vermarkte, das kann ich ja dann vielleicht auch einlagern. Das wäre eine Situation. Ja. Aber die andere ist auch, es gibt schon Möglichkeiten, und ohne jetzt Werbung für bestimmte Tools zu machen, weil verschiedene Landhändler das auch anbieten oder auch Mühlen, dass ich beispielsweise in der Ernte abliefere, aber dann noch beispielsweise einen Prämienkontrakt habe, den ich später preisen kann. Also ich will nur sagen, es gibt da durchaus Möglichkeiten, den Preisungszeitpunkt zu lösen von dem Lieferzeitpunkt. Ja. Und ich glaube, das ist halt, wenn ich über Strategie der Vermarktung nachdenke, also wir wollen nicht zu komplex werden, aber das ist eigentlich das Ziel. Ne? Ich will die Logistik und den Liquiditätsbedarf lösen von dem Zeitpunkt, wann ich den Preis festlege. Weil dadurch habe ich dann die Chance, auch einen wirklichen Durchschnitt zu erreichen. Wenn ich immer daran gebunden bin, ich kippe ja in der Ernte ab, ich will dem Landhändler kein Fremdlager bezahlen, dann muss ich alles zum Zeitpunkt der Ernte gepreist haben. Klar, das war in den Ukraine-Kriegsjahren jetzt jeweils die beste Entscheidung, aber deshalb haben es die meisten nicht gemacht. Die meisten, die da gepreist haben, haben es einfach gemacht, weil sie es gemacht haben. Ich glaube nicht, dass da eine Riesenstrategie hinterstand. Unterstellung. Aber außer bei den 400 vielleicht direkt während des Ukraine-Kriegs. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist eigentlich das Ziel, das zu lösen und sich einen Plan zu machen, wie komme ich eigentlich dazu, den Zeitpunkt der Preisung davon zu trennen.
Ja, ich glaube, das ist halt in erster Linie oft, ne, wenn ich so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, du bist ja jetzt echt im Thema dann voll drin, aber auch als praktischer Landwirt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, ich habe ja auch BWL studiert und trotzdem tue ich mich unglaublich schwer, was das angeht, weil es aber auch, finde ich, halt eine Zeitfrage einfach ist, also sich damit einfach auch auseinanderzusetzen und beschäftigen, weil wie ihr eben auch schon gesagt habt, ne, die ganzen Informationen, die kriegt man und überall ist irgendwo irgendwas los und 700 Newsletter und weiß ich nicht was, Twitter habe ich nicht, vielleicht sollte ich mir das jetzt noch anschaffen. Ja, und das dann eben alles zu filtern und dann eben für sich dann das Bestmögliche rauszuholen, und ich glaube, das ist was, da scheitert es bei vielen. Also ich glaube, dass es in der Landwirtschaft immer wichtiger wird, diese Märkte auch zu beobachten. Also ne, in allem Möglichen. Wir sprechen da ja nicht nur von Erntegut, was verkauft wird, sondern eben auch Dinge wie Düngemittel, Diesel und was man eben sonst alles noch in größeren Mengen vielleicht zu guten Zeitpunkten bestmöglich kaufen muss. Wird das immer wichtiger, weil es ja auch einfach eine Kostenfrage ist. Aber ich glaube, dass der einzelne Landwirt sich schwer damit tut, ja, wie gesagt, für sich da einen Plan aufzustellen und diese Informationen zu bündeln und zu sagen, ne, wann, wie, wo verkaufe ich am besten, wann, wie, wo kaufe ich am besten. Und es ist ja auch nicht immer gleich, ne? Dann passiert wieder irgendwas in der Welt und dann ist auch wieder alles aus den Angeln, wie ihr eben schon gesagt habt. Und sich da irgendwo einzufinden, das finde ich, ist das Schwierigste.
Nee, genau, bin ich voll bei dir, und wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen schon darüber gesprochen, inwieweit ist man davon beeinflusst, ne? Und der eine Betrieb, der sehr stark in der Veredelung ist, in welchem Veredelungsbereich auch immer, dem sind die Märkte vielleicht dann mit 10% seines Gesamtumsatzes gar nicht so wichtig gegenüber einem anderen, der vielleicht nur Marktfrüchte anbaut mit Raps, mit Weizen, mit Gerste, und für den ist das natürlich super relevant. Und mein Ansatz wäre jetzt auch nicht, jeder muss der beste Händler werden und muss irgendwie die besten Einschätzungen machen müssen. Aber wenn das Thema so super relevant ist für den eigenen Betriebserfolg, dann sollte man doch aus meiner Sicht mindestens den gleichen Aufwand in der Organisation und in der Planung damit verwenden, wie man das auch bei Pflanzenschutz macht. Ich meine, wie speziell setzen sich viele Landwirte damit auseinander, welche Spritzmittel sie wann, in welchen Aufwandmengen und Konstellationen ausbringen? Und intensiv sozusagen verbringen sie damit Zeit. Wenn man das mit der eigenen Vermarktung auch machen würde, um dann am Ende zu einem Durchschnittspreis zu kommen, dann haben sie eigentlich schon relativ viel gekonnt.
Da glaube ich tatsächlich auch, dass weil im Endeffekt wird da ja auch nachher das Geld verdient, also ein Großteil des Geldes nachher verdient über die Vermarktung. Natürlich auch über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, weil da kann man ja auch gute oder weniger gute Strategien fahren oder nachher andere Probleme.
Nein, ich wollte das andere nicht mindern.
Nein, ne?
Ich wollte nur sagen, der Einfluss auf den Betriebserfolg ist ja mindestens mal genauso groß, wenn nicht höher, bei dem einen oder anderen Betrieb. Ne?
Ja.
Und deshalb geht es mir sozusagen, wie viel Zeit verbringe ich mit der Planung dessen?
Ja, Aber also dann ist ja quasi so, dass wir haben diese ganzen Einschätzungen über Twitter und über den UCA-Report, die sind dann ja gar nicht so relevant für den Landwirt, sondern eure Empfehlung wäre tatsächlich eher zu sagen, man muss sich für sich als Betrieb festlegen, mit den und den Preisen will ich irgendwie vermarkten nach Möglichkeit und zu den und den Zeitpunkten brauche ich die Liquidität oder muss ich mein Lager frei haben und man müsste eigentlich für sich daraus eher eine Mischung machen, als dass man jetzt abwartet, wann kommt jetzt der neueste Report raus, wie ist jetzt die Ernteschätzung in der Ukraine, wie beeinflusst das jetzt, wenn es hochgeht, unsere Märkte, dass die Preise danach runtergehen, weil ich glaube, dazu sind viele, wie du schon sagst, Carina, da fehlt vielleicht doch bei vielen Betrieben dann noch erstmal die Zeit dafür, aber auch dann die Einschätzungs ja, Möglichkeit, dass man selber sagt, jetzt, wenn die Ernteerwartung in der Ukraine so und so hoch ist, dann entwickeln sich eventuell die Preise so und so. Man müsste also eine Mischung aus den anderen Sachen eher machen als Empfehlung für die Landwirte, Philipp, oder?
Ja, und nur noch so ein Beispiel, ne? Ich liefere viel auch an eine Mühle, die ganz viel mit Prämienkontrakten arbeitet. Also wo Landwirte vorher eine Prämie zusammen mit der Mühle besprechen und ihren Weizen dann dorthin liefern und haben dann quasi Zeit, das an der Mativ zu preisen. Finde ich erstmal ein super Tool, weil gerade wenn man so, und das sehen wir ja öfter mal, so kleine Preisspikes haben oder manchmal auch große, dann ist ja die Problematik häufig, dass der Landhandel vor Ort, weil der physische Markt nicht nachzieht, weil die Futtermischer nicht sofort bereit sind, die viel höheren Preise zu bezahlen, ist der Landhandel vor Ort auch nicht bereit, sofort diese Preise zu zahlen. Aber mit dem Prämienkontrakt kann ich natürlich sagen, und jetzt will ich zu diesem Preis hier den Preis fixieren. Also eigentlich ein super Tool. Aber was sieht man aus den Gesprächen? Auch da warten ganz viele ab, bis dieser Kontrakt ausgelaufen ist und dann automatisch gepreist wird zum Ende der Preisungsperiode. Ist das jetzt, ich will das nur mal in Frage stellen, ist das jetzt ein schlauer Plan, sich einen Prämienkontrakt zu machen und dann einfach auf den einen Stichtag am Ende zu warten, weil man denkt, genau an dem Tag ist das der höchste Preis? Nee. Warum machen das die Leute? Wahrscheinlich, oder einige zumindest, ja, weil sie keine Entscheidung treffen wollen. Und dann muss man sich, glaube ich, zwingen, quasi Entscheidungen zu treffen, weil das ist ja auch ganz menschlich. Ich meine, das ist ein ganz menschliches Verhalten. Wenn ich eine Entscheidung schieben kann, dann schiebe ich sie. Und sich dann vorher einen Plan zu machen, zu sagen, bis dann und dann will ich so und so viel Prozent gepreist haben, weil dadurch erreiche ich vielleicht meinen Durchschnittspreis oder dadurch habe ich dann meine Teilmengenvermarktung auch wirklich umgesetzt. Das wäre, glaube ich, viel notwendiger. Es ist nicht so, dass ich sage, genau die eine Strategie, aber diese überhaupt erstmal eine Strategie haben, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Ja.
Ja, und ich glaube, da kommen aber auch ganz viele Negativerfahrungen dann auch mit rein, weil ich meine, jeder, der auch schon mal irgendwas oder wie man so schön im Volksmund sagt, mit irgendwas gezockt hat oder spekuliert hat, ne, der hat sich auch schon mal verzockt. Also ich glaube, kein Landwirt dieser Welt wird sagen, ne, ich habe immer zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Und das ist halt auch sowas, glaube ich, ne, weil man da natürlich auch ganz schnell dann sieht oder sich dann oft vor Augen hält, oh Gott, wie viel Hunderte oder Tausend Euro habe ich da jetzt platt gemacht, nur weil ich zum falschen Zeitpunkt verkauft habe. Und das ist auch sowas, was ich oft bei den älteren Generationen dann auch merke, so dieses Zögerliche dann, ne? Ach ja, komm, vielleicht geht's doch nochmal ein bisschen rauf, sonst ärgere ich mich nachher halt wieder. Und ich glaube, dass da gar nicht so dieser Durchschnittspreis eben am Ende auch gesehen wird oder sich auch mal damit beschäftigt wird, ne? Was muss ich denn eigentlich mindestens dafür haben, dass ich doch noch einen guten Gewinn gemacht habe, ne? Dass man selber eine Einschätzung dafür hat, so und so viel Euro brauche ich jetzt hier die Tonne, damit ich da, ne, gut mit leben kann. Und alles, was da drüber ist, ist natürlich super, aber es kann ja auch mal sein, dass es eben drunter bleibt, ne? Und dieser Durchschnitt und das Gesamtbild zu sehen, glaube ich, das fällt auch vielen schwer.
Ja, und so dieses ganze Thema Risikomanagement.
Ja.
Der Idealfall ist ja zum Durchschnittspreis zu preisen für den Großteil der Landwirte, aber die Realität ist ja auch, dass die allermeisten, den juckt's ja dann doch so ein bisschen im Finger. Und man will ja doch so ein bisschen auch noch zocken. Und diese kleine Glücksspielsucht, die sitzt ja eigentlich in jedem so ein bisschen drin. Und das Problem ist, wenn man glücksspielsüchtig ist, also wenn man tradet, dann brauchst du einen ganz klaren Plan, um eben deine Sucht, ich bleibe jetzt einfach bei dieser Wortwahl, im Griff zu haben, dass du eben weißt, okay, jetzt komme ich an den Punkt, wo es irrational wird und wo meine Emotionen Herr über meinen Verstand werden. Und eben auch, was du ja gerade angesprochen hast, dass ich eben weiß, hey, was sind eigentlich meine Produktionskosten pro Tonne? Das heißt, ab welchem Preis weiß ich, Wenn ich hier verkaufe, ich bin im Gewinn. Egal, ob es danach noch weiter hochgeht oder ob es danach fällt, ist egal. Aber ich habe so eine Sicherheit, dass ich weiß, okay, hier muss ich mindestens hingehen. Und dann generell auch, dass man einfach quasi sich bewusst ist, dass wenn man solche Vermarktungsentscheidungen trifft, dass man eben da wirklich in so Glücksspielsuchtartige Verhaltensweisen hineinrutscht, wie zum Beispiel, dass man, wenn es gegen einen läuft, dass man denkt, ah, das kommt schon noch und ich halte einfach dran und es geht runter, 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 runter und ah, jetzt kommt's bald. Und dann sieht man, das nennt sich Confirmation Bias, also das, was die Meinung, die ich schon habe, suche ich mir unterbewusst nur Nachrichten aus, die diese Meinung dann auch bestätigen. Letzten zwei, drei Jahre mit der ganzen Ukraine-Krise, jedes Mal, wenn dann wieder ein Grand Terminal irgendwo bombardiert worden ist, dann sofort, ah, jetzt wird's dann aber nach oben gehen, ich halt noch. Und dann ging es aber doch die nächsten zwei Wochen nach unten, aber dann eben diese Gedanke, ja, aber der Markt hat das noch nicht so ganz eingepreist, aber das kommt schon noch, das kommt schon noch. Und dann kommt man so Stück für Stück immer tiefer und tiefer in eine ganz blöde Situation hinein. Und der einzige Weg, wie man das eben vermeidet, ist, dass man eben ein Risikomanagement hat, dass man weiß, okay, dann sage ich eben, ich will ein bisschen zocken, dann setze ich eben einen bestimmten Anteil meiner Ernte quasi frei und sage 20% damit zocke ich, sage ich mal. Und dann aber, wenn der Preis hier und hier hingeht, dann gehe ich raus, egal was passiert, egal wie toll die Argumente sind, die ich lese, egal wie sicher ich mir bin, dass es jetzt nach oben geht, ich gehe raus, egal was. Und das Gleiche auf der Oberseite, dass wenn man eben mal eine starke Rallye sieht, dass man sich sehr stark bewusst ist, hey, ich kann hier einen Hammer-Profit einlocken und so eine Rallye, die geht auch nicht bis in alle Ewigkeit weiter.
Ein alter Händler hat mir mal gesagt, only fools buy in the low and sell in the high. Und alle sprechen immer davon, dass sie auch für 400 Euro Weizen verkauft haben. Wie viel Prozent das der Ernte war, ist dann immer nochmal ein Fragezeichen. Und das Schöne an so einem Plan ist, glaube ich, auch, gerade weil du das, Carina, eben sagtest, dass man dann immer zurückguckt und sich irgendwie ausrechnet, wie viel hätte man gehabt, wenn man das dann super gemacht hätte. Wenn ich diesen Plan habe, also nur nochmal, deshalb sprechen wir auch so viel über Risikomanagement, auch bei uns im Podcast, weil das ist ja eigentlich die größte Herausforderung. Das macht man im Handel halt ständig. Und da hatten wir immer wöchentliche Pläne und klar wurden die dann auch mal verändert. Aber diese wöchentlichen Pläne zu haben oder generelle Pläne zu haben und das dann wieder abzugleichen mit dem, was man macht, hat halt den irren Vorteil auch bezüglich der Emotion. Dann weiß ich, warum ich es gemacht habe. Und wenn ich dann zurückgucke und sage, ach, was hätte ich nicht alles haben können? Ja, stimmt, aber ich habe mir ja vorher einen Plan gemacht und ich weiß, warum ich es nicht so gemacht habe. Und wahrscheinlich hat man ja, wenn man sich den Plan gut gemacht hat, dann trotzdem einmal für 400 Euro verkauft. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Aber ja, vielleicht nochmal jetzt grundsätzlich zu den Preisen. Du hast das gerade schon angedeutet mit diesen Grain Terminals. Jetzt vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die jetzt ja zum Teil vielleicht nicht so markterfahren sind wie eure Zuhörer jetzt durch eure langjährige Zuhörerschaft.
Die Chance besteht.
Ja, wie ihr sprecht ja oft davon, dass dann Übergeordnete dann wie entstehen denn jetzt so zum Beispiel Preise? Wenn man sich das jetzt vorstellt, dann gibt es wieder irgendeine News daher, dann gibt es wieder eine News daher, das ist immer Nachfrage und Angebot. Und vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen grob erklären, wie das jetzt genau alles so zustande kommt. Du hast ja diese Reports, fangen wir damit mal an. Wie jetzt zum Beispiel dieser Report, woher weiß denn jetzt dieser Report oder irgendein Report, wie die Ernteerwartung beispielsweise jetzt in Nordamerika ist, werden da Landwirte befragt, werden da andere Daten ausgewertet? Was ist da die Datengrundlage?
Ja, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die nach wie vor zuverlässigste ist tatsächlich, dass Leute ins Feld gehen, Proben ziehen, Hochrechnungen machen, diese Proben mit vergangenen Jahren vergleichen, dann sich anschauen, wenn die Probe so ähnlich war, wo ist der Ertrag am Ende gelandet und dadurch eben hochrechnen, okay, der Ertrag wird in dieser bestimmten Region, wo ich eben Proben gezogen habe, jetzt so und so viel sein für Weizen, für Mais, für was auch immer. Und das Ganze passiert weltweit. Also nicht nur, dass das in den USA passiert, sondern es passiert genauso in Australien, das passiert in Europa. Und die meisten großen Agrarhändler haben auch eigene Leute, die das Gleiche auch nochmal machen. Die fahren dann von Estland im Baltikum bis runter nach Spanien und nehmen eben Proben in den Feldern, rechnen das hoch und geben dann eben eine Prognose ab, wo der Ertrag sein könnte. Und so dann, so vielleicht um das große Bild aber nochmal ganz klar zu machen, am Ende und so, Philipp, sehe ich es zumindest, vielleicht hast du eine andere Sicht, aber die Ernte kommt rein, das ist ja relativ klar der Supply, also das Angebot an Getreide und dann gibt es die Nachfrage, die vor allem aus zwei, drei Dingen besteht, nämlich einmal der Nachfrage für den menschlichen Konsum, der Nachfrage für Viehfutter und der Nachfrage für Industrie, also das ist dann Ethanol oder das ist Stärke. Und Jetzt kann man natürlich relativ schnell sich diese Spreadsheet, diese Tabelle sich zusammenbasteln und dann sieht man am Ende, ah, okay, steht ein Minus oder ein Plus, also Supply minus Demand, und ist es dann positiv oder negativ, also ist der Markt überversorgt oder unterversorgt. Ja. Die große Herausforderung aber besteht darin, dass das zwar mehr oder weniger bekannt ist, wie die Bilanz ist, aber die große Frage ist ja, wann kommt denn dann die Nachfrage? Wann das Angebot kommt, das weiß man ja in der Ernte. Plus, ja, minus 2 Wochen kommt da ganz viel Menge rein, aber wann verkauft denn der Landwirt? Verkauft er alles Ernte in der Ernte? Die meisten nicht. Und es passiert immer in so Wellen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, eben zu wissen oder zumindest einigermaßen einen Forecast zu haben, wann kommt denn mal wieder so eine Farmer-Selling-Wave? Wann kommt so eine Landwirtsverkaufswelle? Oder wann laufen denn die Läger bei den Viehfutterwerken mal wieder leer und sie müssen, ja, ordentlich kaufen? Und das ist, glaube ich, das, warum dann wiederum der Fokus so auf Nachrichten schwenkt, weil am Ende sitzen da Menschen. Der Viehfutterhändler ist ein Mensch. Derjenige, der bei der Stärkefabrik den Einkauf macht, der ist ein Mensch. Und der hat natürlich viel stärkeres Risikomanagement als der Landwirt. Aber am Ende, wenn die auf einmal Nachrichten über Nachrichten lesen, wie schlecht die Ernte in Australien ist, ja, dann werden die wahrscheinlich eher früher kaufen, wenn sie kaufen müssen. Und der Landwirt dagegen wird dann eher ein bisschen zurückhaltend sein.
Aber also, und welche Möglichkeiten hat denn, wenn wir jetzt mal auf diese Berichte zurückkommen, gibt es dann, wenn jetzt zum Beispiel dann auch in der Ukraine, werden da andere Daten noch ausgewertet? Oder wie ergibt sich das sonst so, sag ich mal? Also, weil das finde ich ein unglaublich spannendes Thema, auch wenn ihr immer über diese Berichte redet. Dieser ganze Datenpool, den man da hat, das ist ja fast unerschöpflich. Da gibt es ja zu allem irgendwelche Daten. Ich wundere mich immer, wo das alles herkommt.
Ja, ich meine, erstmal nehmen natürlich alle an diesem Markt teil, weltweit entsprechend. Beim Agrarmarkt oder beim Rohstoffmarkt im Generellen muss man sich ja immer vor Augen führen, dass es globale Märkte sind. Es sind halt Märkte, die alle miteinander agieren. Wenn Ägypten Weizen kauft, dann kaufen sie den halt entweder aus Europa, Schwarzmeerregion, USA oder beispielsweise auch möglicherweise Australien, also von der Südhalbkugel. Das heißt, alle können anbieten. Alle stehen mit allen im Wettbewerb. Und somit sind natürlich auch ständig von überall Informationen da. Und das eine ist die Bilanzseite, die Fabian gerade schon erklärt hat. Und das andere ist dann halt, wie und wann es verkauft wird, beziehungsweise wann es verfügbar ist. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, diese Situation, Ukraine-Krieg beginnt, ja, und dann sind die Preise so in die Höhe geschnellt. Und dann könnte man jetzt sagen, aber warum eigentlich? Weil die Bilanz hat sich ja gar nicht so groß geändert. Ja, da wurde gekämpft und ja, damit wurden damit wurde vielleicht auch die Produktion dort etwas reduziert. Aber letztlich die Bilanz auf die Welt gesehen hat sich ja gar nicht so doll verändert. Was wurde da gehandelt? Verfügbarkeit. Also kommt dieses Getreide aus der Ukraine und auch aus Russland, das war eigentlich das Thema ganz am Anfang des Ukraine-Krieges, und auch aus Russland an den Weltmarkt. Und wenn das nämlich nicht passiert, dann verändern sich Preise. Und es ist halt immer wieder, wenn die verändern sich dann ganz stark, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und deshalb ist es ja auch immer relativ schwer, das sozusagen vorherzusagen, weil die unvorhergesehenen Sachen natürlich den stärksten Einfluss auf den Preis haben.
Ja. Und da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Teilnehmer in diesen Märkten ja auch. Das eine sind natürlich die physischen Player, also die Landwirte selbst, die Agrarhändler, die Futtermühlen, die Stärkeindustrie und so weiter und so fort, alle, die physisch in diesen Märkten tatsächlich was mit dem Getreide machen. Aber dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Spekulanten, die Hedgefonds, die High-Frequency-Trader, die Banken, die eben auch in diesen Märkten aktiv sind und dann eben verschiedene Algorithmen haben, mit denen sie glauben, dass sie eben den Preis vorhersagen können. Und vielleicht mal eine schockierende Zahl, ich finde es eigentlich tatsächlich doch eher schockierend, die Hit-Ratio, also der Anteil der Trades, die positiv sind in diesem ganzen High-Frequency- und Algorithm-Trading-Bereich, die sind so 50,1%. Im Best-Case vielleicht 54%. Das zeigt eigentlich mal, dass dieser mediale Hype um algorithmischen Handel, dass der einfach ein Hype ist. Da wird immer so ein bisschen dargestellt, meiner Meinung nach, dass das so der heilige Gral ist und man hat hier überhaupt gar keine Chance gegen High-Frequency-Trading oder gegen algorithmischen Handel, gegen Systematic-Trading, gibt es ja alle möglichen Begriffe dafür. Wir machen das jeden Tag bei mir im Büro und es ist die Realität. Du hast sehr geringe Trefferquoten und deswegen ist es umso wichtiger eben, dass dein Risikomanagement dann in place ist, also in check ist, dass du da alles im Griff hast, weil ansonsten deine Verluste, deine kleinen Gewinne auffressen.
Aber das zeigt halt auch, also wie komplex der Markt ist. Ne? Ja. Du hast einmal Angebot und Nachfrage. Dann hast du Verfügbarkeit und wann verkauft wer. Das ist alles im physischen Bereich. Das bewegt sich dann, wann kauft die Mühle, wann verkauft der Landwirt, aber global gesehen. Okay. Und dann kommt halt noch die dritte Komponente rein, was Fabian gerade meinte, dass du Marktteilnehmer hast, die vor allem an den Future-Märkten natürlich aktiv sind. Große Rentenfonds beispielsweise, aber auch andere Kapitalgeber, die auch ihr Geld teilweise in Rohstoffe stecken und da dann sich auch positionieren. Und dann wird ja immer in den Medien ganz schnell gesagt, das ist schlecht und manchmal fühlt es sich auch so an, als ob es schlecht ist, aber letztendlich heißt es, glaube ich, es bewegt die Märkte nur noch schneller dahin, wo sie vielleicht preislich zu dem Zeitpunkt auch hin müssen. Überschießen die dadurch manchmal? Ja. Unterschießen die dadurch manchmal? Bestimmt auch. Aber letztendlich ist das natürlich nochmal ein dritter Bestandteil, der da auch mit reingezogen wird. Deshalb machen wir auch so einen Fokus auf Makromärkte. Was ist gerade los? Ja. Wie sind die Zinsen und so weiter? Weil das hat auch einen Einfluss wieder auf die Agrarmärkte.
Ja, definitiv. Und dann, was ihr ja auch öfters mal dann erzählt, ist ja, was ich auch mal ganz spannend finde, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht der ein oder andere Landwirt will es vielleicht wissen, aber wie du gerade schon gesagt hast, dann werden auf einmal in Ägypten große Mengen Getreide gekauft. Da würde mich mal interessieren, wie läuft denn sowas jetzt ab? Ich sag mal, das ist ja dann, ihr nennt das ja Tender, das heißt, ist wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal übersetze, so eine Ausschreibung sozusagen. Wie läuft denn jetzt sowas ab? Gibt es da so eine Börse, wo man jetzt sagen kann, ich bin jetzt hier Getreidehändler und Ägypten will jetzt so und so viel Getreide kaufen, ich macht den mal ein Angebot oder wie muss man sich solche großen Geschäfte sozusagen vorstellen als größerer Getreidehändler?
Also große Importnationen, die auch ständig importieren, gerade beispielsweise in Nordafrika, haben dafür innerhalb von den Agrarbehörden Agenturen quasi gegründet, die diese Tender dann betreiben. Da kann man sich dann als großer Händler registrieren lassen und wenn die dann mit dem Tender rauskommen, also sagen, wir wollen heute Weizen kaufen, so und so viel, 1000, 100.000 Tonnen, dann dürft ihr ein Angebot abgeben. Und je nachdem, welches Land das ist, jetzt gerade ist, ob das Algerien ist oder Ägypten beispielsweise oder Saudi-Arabien, sind die Bedingungen dann sehr unterschiedlich. Einmal von wem sie kaufen, dann aus welchen Regionen sie kaufen, welche Bedingungen sie an den Weizen beispielsweise haben. Aber klar, da können sich dann vor allem die global agierenden Unternehmen, aber das können auch lokal agierende oder regional agierende Unternehmen sein, die sich da registrieren. Und was machen die Unternehmen dann? Naja, die gucken dann, wo ist der günstigste Ursprung? Einmal geguckt, also wenn jetzt beispielsweise US-Weizen erlaubt ist, Schwarzmeerweizen, russischer Weizen und EU-Weizen und meinetwegen australischer Weizen, dann guckt man sich an, was kostet das jetzt aktuell für die Periode, die sie kaufen wollen? Wie sind die Frachtraten bis zu deren Häfen? Was brauche ich vielleicht für Finanzierung und Versicherung und so weiter on top? Und dann geben sie ein Angebot ab, das natürlich auch davon noch beeinflusst wird, sind sie jetzt eigentlich bullisch oder bärisch auf dem Markt, also denken sie, dass die Preise eher hochgehen oder runtergehen und werden dann vielleicht ein bisschen aggressiver sein in ihrem Angebot oder nicht. Und dann auch wieder, je nachdem, wer das ist, wird dann nochmal nachverhandelt von den Einkäufern. Dann sagen sie, hier, guck mal alle, das hier war der günstigste, wollt er nochmal unterbieten. Und dann wird am Ende gekauft. Und dann, je nachdem, welches Unternehmen das ist, wie die positioniert sind, kaufen die Ware vielleicht im günstigsten Ursprung oder nicht. Aber so läuft das erstmal von der generellen Kalkulation ab.
Aber jetzt noch eine Frage dazu, aber da spielen jetzt, weil du bist auf verschiedene Sachen eingegangen, aber Qualitäten, das ist ja auch immer so ein Thema, was man während der Ernte hier immer wieder hört. Qualitäten sind gut, schlecht, wir haben die und die Zahlen und die und die Qualitäten halt und damit können wir bestimmte Sachen halt machen, bestimmte Sachen halt nicht machen. Spielt denn, weil man kann ja dann auch, oder sind diese Tender dann auch ausgeschrieben nach bestimmten Anwendungsfällen, wofür das Getreide gebraucht wird? Oder ist halt einfach, die sagen, wir brauchen die und die Menge zu den und den Zahlen dann muss der Händler halt gucken, wo es herkommt, das passende Getreide sozusagen?
Genau, die meisten Tender sind so, dass man dann hinterher auch noch, sag ich mal, den günstigsten Ursprung wählen kann. Dann ist man natürlich auch am aggressivsten in der Preisfindung, weil man sich dann sagt, okay, dann habe ich noch hier eine Option. Bei anderen Tendern wie bei Ägypten, da muss man schon festlegen, woher das Zeug dann kommen soll, also ob es jetzt aus der Ukraine kommt oder Russland oder sonst wo. Aber generell sagen die schon, wollen wir jetzt Mahlweizen haben oder wollen wir Futterweizen haben? Wollen wir jetzt Mahlweizen mit 11,5% Protein oder Saudi-Arabien mit 12,5% Protein? Und das ist eigentlich auch ganz spannend, um es mal wieder so ein bisschen runterzubrechen für den deutschen Landwirt. Früher, und jetzt rede ich nicht von ganz früher, sondern vor 5 bis zehn Jahren, da haben wir ganz viel Weizen aus Deutschland Richtung beispielsweise Saudi-Arabien, Iran und andere Destinationen exportiert, Sudan, die 12,5% Protein im Durchschnitt gekauft haben, Mahlweizen. Und natürlich müssen die dafür mehr Geld bezahlen, als wenn Ägypten oder Algerien oder Marokko 11% oder 11,5% Protein kaufen, was dann eher die französische Qualität war. Heute ist es so, aus Deutschland wird ganz viel Weizen Richtung Marokko, Algerien und so weiter verkauft. Warum? Weil wir die Proteine nicht mehr haben. Und da, und wenn sich immer die Politik fragt, die Mühlen können doch auch mit geringeren Proteinen arbeiten. Das stimmt vielleicht. Aber die Preisfindung in Deutschland orientiert sich natürlich auch daran, wo können wir denn den Weizen sonst noch so lassen? Und wenn da halt jetzt nur noch Marokko und Algerien die günstigen Weizenkäufer sozusagen der Maßstab sind, dann kriegt der Landwirt einfach im Schnitt weniger für seinen Weizen. Also da ist ein echter Effekt, den auch diese der geringere Stickstoffeinsatz letztendlich hatte. Also aber so funktionieren ja Märkte, ne? Und manchmal wird dann immer so gesagt, das passt doch schon. Und die Mühlen passen ihre Qualitätsbedingungen an. Mhm. Und das machen sie ja auch teilweise und können ja auch mit dem Weizen meinetwegen dann trotzdem noch vernünftiges Mehl machen, wenn sie denn wissen, welche Sorte dahinter steckt. Mhm. Und stellen dann ja auch bestimmte Bedingungen an die Sorten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber letztlich muss man sich schon immer wieder vor Augen führen, wir sind in einem globalen Markt. Und wenn man einfach geringere Qualitäten erzeugt, naja gut, dann kriegt man auch einen geringeren Preis im Schnitt und am Ende hat der Landwirt dann auch weniger dabei über.
Es wird insgesamt einfach unterschätzt, wie unglaublich effizient die Agrarmärkte dann doch sind. Da ist häufig so diese Sichtweise, dass der Agrarhandel hier sich die Taschen voll macht, das sei so das weit verbreiteste. Der Fakt ist aber, dass die Marge im Agrarhandel irgendwie so 1% ist, weil eben alles auf Twitter ist, weil eben alles in Reuters, in Bloomberg und sonst wo auch immer ist, weil es eben regelmäßig diese Tender gibt, wo jeder danach sehen kann, australischer Weizen kostet so viel, argentinischer kostet so viel, deutscher ist für den Preis gegangen, Ukraine, Russland und so weiter und so fort. Und das weiß jeder. Und es weiß auch jeder, wie viel die Fracht kostet. Es ist ein unglaublich transparenter Markt.
Ja, zumindest dann dieser Handel, der im Export dann eher stattfindet, ne? Weil trotzdem, also die Märkte, die jetzt hier lokal, sag ich mal, Kirchturm, Handel oder sag ich mal Umkreis, da ist das ja doch,
ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Aber jetzt, also man kann sich natürlich schon informieren. Man kann sich ja schon versuchen zu informieren und gibt's ja auch digitale Plattformen zum Teil. Wo liegen denn so die preisgebenden Marktplätze, sag ich mal, wie in Norddeutschland geliefert Hamburg für ein 11,5% oder 12% Proteinweizen? Wo liegt denn Südoldenburg? Und dann kann man sich auch die ungefähren Frachten runterrechnen. Ich glaube, wo natürlich die meiste Intransparenz besteht, ist da, wo ich natürlich in der Ernte abkippe, ohne vielleicht vorher definiert zu haben, wie viel ich jetzt eigentlich dafür bezahlen muss und wo ich dann auch eine ganz starke Abhängigkeit gegenüber dem habe, bei dem ich abgekippt habe. Jetzt will ich das nicht, also das ist ja deshalb nichts Schlechtes, ne? Aber ich will nur sagen, da, also wenn man sich fragt, wo werden denn die Hauptmargen gemacht im Handel, auch global gesehen, dann ist es natürlich an den logistischen Nadelöhren in Häfen, in Russland, in Häfen in Brasilien, aber natürlich auch in Häfen in Deutschland. Ich meine, immer da, wo viel umgeschlagen wird, da, wo alle durch müssen, da wird natürlich auch das Geld verdient. Aber das ist dann halt deshalb, weil da logistische Engpässe sind. Und das geht mir quasi ein, wenn man als Landwirt dann in der Ernte da abkippt, ja gut, dann ist man in einer gewissen Abhängigkeit gegenüber dem, bei dem man abkippt. Und trotzdem kann man sich ja herleiten, wo der Preis sein müsste. Ne? Das ist eigentlich mein Punkt. Also es ist eine Intransparenz da, natürlich ist sie da, ne? Aber jeder kann ja auch heute schon mal tief zumindest gucken, also auf die Future-Börsen, wo bewegt sich dieser Preis jetzt aktuell. Dann kann man sich mal runterrechnen, okay, was ist das im Verhältnis zu dem Preis, den ich jetzt vor Ort bekomme? Und ist das eigentlich der normale Abstand? Und wenn der nicht normal ist, dann muss man sich ja mal fragen, warum ist er eigentlich nicht normal? Welcher Teil daraus kommt eigentlich dadurch, dass vielleicht vor Ort zu viel abgezogen wird oder aus anderen Gründen?
Ja, wie könnte jetzt der Landwirt den normalen Abstand feststellen? Sag ich mal, man kann natürlich regelmäßig überprüfen, welchen Preis bietet gerade der Landhandel vor Ort und welchen Preis ist er normativ. Wenn die Differenz immer, sag ich mal, ein paar, weiß nicht, 5 Euro ist, sage ich jetzt einfach mal, und auf einmal ist die Differenz dann nur noch 2 Euro, dann sollte man nochmal nachfragen oder Oder ist das, oder machst du dann an anderen Punkten dann fest?
Nee, also genau, am Ende ist das, glaube ich, immer, wenn man vertrauenswürdige Geschäftspartner hat, dann kann man darüber ja auch sprechen. Warum ist denn jetzt, ja, wir reden ja häufig dabei über Prämie sozusagen oder Abschlag unter Mativ meinetwegen. Und da gibt es natürlich so Durchschnittswerte, sage ich mal, je nach Region, die sich vielleicht herleiten lassen oder in den vergangenen Jahren so galten, die verändern sich natürlich auch von Jahr zu Jahr. Je nachdem, wie viel, also jetzt gerade in Bezug auf Qualitätsweizen sogar sehr stark, in Bezug auf jetzt eher so ein Durchschnittsweizen, 11% oder 12% Protein, gar nicht mal so stark. Und da muss man dann in die Diskussion gehen. Ich meine, man weiß ja auch so aus den vergangenen Jahren vielleicht schon mal, wie viel man bekommen hat. Also wenn jetzt meinetwegen auf die Mühlen vor Ort immer ungefähr gleichpreisig Mativ gezahlt wurde in der Vergangenheit für so einen durchschnittlichen 11,5er Weizen und auf einmal soll ich nur minus 10 unter Mativ bekommen, dann lohnt sich ja schon mal die Diskussion, warum ist das denn eigentlich so? Und es gibt auch manchmal Gründe dafür, weil einfach zu viel von der Ware da ist. Aber ich glaube da, wenn man die Transparenz hat und wenn man diese Art von Diskussion hat, glaube ich, mit dem Landhändler, dann ist man schon auf einem guten Weg, ne? Weil dann versteht man auch, woher der Preis kommt und fühlt sich dann nicht gleich beschissen, nur weil der Preisabschlag vielleicht ein bisschen höher ist, was manchmal auch seine Gründe haben. Ja, und da vielleicht auch wieder so zurück an das, was ich vorher gesagt hatte, irgendwie sich vorher einen Plan machen und wenn man jetzt gerade, wenn man in der Ernte abkippt oder weiß, ich will relativ früh in der Saison abkippen, aber und auch dann mein Geld bekommen, aber später vielleicht erst preisen, also will die Chance schon noch haben auf steigende Preise, dann bin ich ja vielleicht mit so einem Art Prämienkontrakt ganz gut gestellt. Und wenn ich das auch schon vorher weiß, dann kann ich ja diese Prämie, die ich dann machen will, auch schon mal zu einem Zeitpunkt besprechen, wo ich vielleicht nicht unter Druck bin. Ja. Also das ist ja eigentlich der Punkt. Wenn ich weiß, dass ich in diese Situation irgendwann kommen werde, dann bespreche ich das möglichst frühzeitig und habe dann wahrscheinlich auch die Chance, eine durchschnittliche Prämie oder vielleicht sogar eine bessere zu bekommen, je nachdem, ob der Landhändler oder die Mühle das dann auch tatsächlich haben will.
Also der frühe Vogel fängt dann den Wurm in dem Sinne sozusagen, wenn du auch bei der Vermarktung dann...
Ich würde sagen, es ist einfach so ein professionelles Management. Landwirte sind Unternehmer. Und wenn du irgendwo angestellt wärst und du würdest so agieren, wie viele Landwirte das machen, dann wärst du wahrscheinlich nicht sehr lange angestellt. Es braucht eine vernünftige Planung. Es braucht eine Planung, wie es im Ackerbau, was wann zu passieren hat, welche Pflanzenschutzmittel und so weiter. Es braucht aber auch eine Planung, wann vermarkte ich, wie vermarkte ich. Auch so das Thema, das ist teilweise wirklich schockierend, Vergleichsangebote. Vor allem in Norddeutschland ist es vielleicht weniger der Fall, aber in Süddeutschland, da wird zu dem einen Landhändler vor Ort gegangen und der Preis wird akzeptiert. Und da wird nicht nachgefragt, da wird nicht verhandelt, da wird kein Vergleichsangebot angeholt. Da wird einfach akzeptiert und sich im Nachhinein beschwert. Aber die Kunst ist ja, dass man einfach im Vorhinein einfach sich ein Angebot einholt. Und dann braucht man sich danach auch nicht beschweren. Weil man weiß eben, okay, was ist denn jetzt hier mehr oder weniger der Markt?
Ganz interessanter Aspekt da ist auch, da hatten wir auch ein längeres Gespräch zu, BayWa war ja sehr im Fokus. Ja. Und was das für Auswirkungen hätte, vielleicht auch für die Landwirte vor Ort. Und letztlich langfristig wahrscheinlich ja keinen, weil der Markt so effizient ist. Aber diese Vergleichsangebote, die fehlen dann halt manchmal doch, wenn ein Marktteilnehmer in einem Markt, wo vielleicht eh nicht so viele Landhandelsunternehmen vielleicht sind, dann doch. Und dann passieren in dem Augenblick natürlich schon, sage ich mal, wahrscheinlich Mitnahmeeffekte. Ne? Das heißt, kurzfristig hat sowas natürlich einen Einfluss, langfristig ja eigentlich nicht. Ne? Weil wenn man die Chance hat, Vergleichsangebote zu haben, und ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt ja auch digitale Plattformen, die mittlerweile da auch ganz gut drin sind, einem schon mal vor Augen zu führen, was man denn sonst so bekommen könnte.
Ja, wenn ihr das jetzt mal alles so zusammenfasst oder wenn ihr jetzt mal eure Expertise und so jetzt mal so ein bisschen mit dem Blick in die Glaskugel, was würdet ihr denn jetzt unseren Zuhörern sagen, wie sieht denn so die Aussichten für 2025?
Also wir versuchen ja auch wöchentlich fast in die Glaskugel zu gucken. Ne? Gut, ich meine, was wir bisher besprochen haben, ne, ist ja eher eine allgemeine Beschreibung, wie funktionieren die Märkte und wie sollte man sich vielleicht vermarktungstechnisch aufstellen, ne? Und dennoch muss man ja, oder würde ich immer sagen, auch, und das ist ja auch der Spaß des Ganzen an den Märkten, man will ja auch selbst so ein bisschen die Hand drauf behalten. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anschaut, dann kommen wir ja jetzt aus einer Zeit, wo irgendwie, ja, wir fast bis März nur runtergekommen sind, gerade wenn man jetzt sich die Getreidemärkte anguckt. Und dann hatten wir ja diesen kurzen Sprung nach oben im Mai, da wurde ganz viel über Russland diskutiert, ob das letztendlich der einzige Grund war oder da auch andere Gründe mit reingespielt haben. Fabian, kannst du gleich auch noch mal was zu sagen. Aber und jetzt sind wir wieder auf ähnlichem Niveau, sage ich mal, wie so im April. Und woran lag das? Weil wir auf eine riesige US-Maisernte schauen und auch Sojaernte. Also Soja hat so ein bisschen den Ölsaatenkomplex unter Kontrolle gehalten, weil die Rapsbilanz in der EU ist eigentlich sehr, sehr eng dieses Jahr. Wir müssen sehr viel importieren, auch im Verhältnis zu den anderen Jahren. Das lässt ja eigentlich erstmal hoffen, dass da die Preise auch hochgehen. Sind sie ja jetzt zuletzt auch wieder hochgegangen. Aber da spielt Soja eine ganz große Rolle, weil weltweit sehr viel Soja da ist und ganz wichtig ist quasi, wie viel China letztendlich importiert, und die Ansprüche da sind auch sehr, sehr hoch, und dadurch sind die Märkte so stark unter Druck gewesen. Also obwohl wir beim Raps und wenn man jetzt auf Weizen guckt, auch beim Weizen eine engere Bilanz haben, als das im Vorjahr der Fall war, weil in Russland weniger geerntet wird, in Frankreich wird weniger geerntet, in Deutschland, also auch in Europa insgesamt wird weniger geerntet, in den USA wurde ganz gut geerntet. Und jetzt guckt man da auf die Südhalbkugel, aber insgesamt muss man sagen, eine eher enge Bilanz, die aber dann vom Mais, wenn du so willst, zugeschüttet wurde. Also es ist einfach dann so viel Mais da, und was heißt das? Naja, dann kaufen die Futtermischer in dieser Welt mehr Mais und weniger Weizen, dadurch geht die Weizennachfrage runter und dadurch ging dann auch der Preis quasi für Weizen runter. Aber jetzt nochmal, du hattest ja so ein bisschen nach dem Ausblick gefragt, ist da schon die aus meiner Sicht begründete Annahme, dass wir mit diesen engen Bilanzen, speziell im Getreide, wenn wir zusätzliche Risiken aktuell sehen, dass beispielsweise in Russland ist es sehr, sehr trocken für die Aussaat. Das ist auch nochmal quasi für die nächsten 2 Wochen sieht es weiterhin sehr trocken aus, Russland und Ukraine. Wenn man sich anschaut, dass es jetzt gerade Fröste gab in Australien, Argentinien ist auch nicht ganz sicher. Das heißt, da gibt es schon durchaus Faktoren, die jetzt nochmal diese eh schon recht knappe Bilanz nochmal etwas knapper werden lassen könnten. Und dass da schon eine gewisse Story, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, nochmal kommen könnte Richtung wir sind ja schon in der zweiten Jahreshälfte, Richtung Jahresende. Und dann ist natürlich Richtung Frühjahr immer die Frage, okay, dann werden die Karten wieder neu gemischt, ne? Aber ich glaube, dass aktuell aus der fundamentalen Sicht schon eine Story drin. Aber Fabian, du kannst auch nochmal gleich einhaken.
Ich fühle mich hier schon fast wie im Bulle gegen Bär. Hier wird permanent von Philipp hier gesprochen. Ich denke mir, was halt auf den Märkten hängt, ist diese unglaublichen Lagerbestände, die Landwirte auf der ganzen Welt haben. Und dann kommt noch hinzu, dass die Weltwirtschaft sich mehr und mehr abkühlt, egal ob das jetzt in Europa ist, das ist ja seit der Energiekrise ja ein konstantes Schrumpfen hier. Auch in den USA trüben sich jetzt die wirtschaftlichen Aussichten ein, in China sowieso, jetzt gab es davor, vorgestern meine ich, war das die letzten Tage auf jeden Fall, ein riesiges Stimuluspaket, was von der chinesischen Regierung angekündigt worden ist und jetzt auch durchgezogen wird, um eben die Wirtschaft wieder anzukurbeln, was ja nur zeigt, dass die chinesische Wirtschaft auch nicht läuft. Also wir sind in so einer weltweiten Situation, wo die Wirtschaft nicht richtig rund läuft. Und warum ist das relevant für Agrarmärkte? Am Ende hängen die Agrarmärkte indirekt über Ethanol, über Biodiesel, über Stärke auch am Weltmarkt und an der Weltwirtschaft. Und solange eben diese Weltwirtschaft sich nicht erholt und mal wieder in die Gänge kommt, fehlt mir auch so ein bisschen die Perspektive, warum jetzt die Agrarmärkte sonderlich stark rallyen sollten, also nach oben gehen sollten. Plus natürlich die Lagerbestände, die überall auf der Welt sind. Deswegen wenn ich jetzt in die Glaskugel mal hineinblicke, meine Prognose so für die nächsten 6 bis 12 Monate wäre, dass wir immer mal wieder so Rallyes sehen, basierend auf Dingen, die Philipp eben gerade gesagt hat, dass mal wieder das Wetter irgendwo schlecht ist, dass es irgendwo zu einem Engpass kommt, dass dann doch mal so eine Welle an Nachfrage kommt. Aber sobald die Preise eben substanziell nach oben gerallied sind, dass dann sofort wieder Landwirte kommen und wieder ihre Lagerbestände abbauen, wodurch wir dann innerhalb jetzt den nächsten 6 bis 12 Monaten in so einem seitwärts laufenden Markt eben bleiben. Das wäre so meine Prognose.
Und ich glaube, daran muss man sich wahrscheinlich auch wieder mehr gewöhnen. Vorher waren wir eigentlich daran gewöhnt, bis eigentlich nach der Corona-Krise und dann der Ukraine quasi die Märkte insgesamt so hochgelaufen sind, waren wir eigentlich in der Situation so relativ stabiler Seitwärtsmärkte, die eigentlich eher den meisten Landwirten wehgetan haben, mit immer mal wieder so, oh, jetzt ist richtig Ernteausfall irgendwo. Und dann gingen wir hoch, gingen aber auch relativ schnell wieder runter. Und in so eine Situation könnten wir sicherlich wieder reinschlittern, gerade wenn das so bleibt. Mein Gegenargument, aber da müssen wir echt viel zu weit ins Detail gehen, die Zinsen werden doch signifikanter gesenkt und das wird doch dann der Weltwirtschaft helfen. Aber
mit einem Delay von 18 Monaten kommt das in der Realwirtschaft an und dann stimme ich dir zu, dann kommt ein positiver Impuls durch die Zinsen.
Aber ich glaube, Bottomline so ein bisschen, ich glaube schon, dass wir hier eine Situation haben. Wir sind jetzt gerade nach der Ernte, ne? Ganz viele haben gerade ihre Ware preisen müssen. Ja. Da war ganz viel Angebot im Markt. Und der wurde jetzt erstmal so geschluckt und dadurch ist der Markt auch wieder ein bisschen mit runtergegangen. Hat man jetzt zum Auslaufen des September-Kontrakts auch nochmal gesehen, da war ja Ende August nochmal richtig Druck drauf auf den Märkten. Und jetzt haben wir uns eigentlich daraus schon wieder ein bisschen erholt und so ein normaler Preisverlauf, normal ist immer relativ, es ist immer alles Wahrscheinlichkeiten, aber vom Grundsatz her wäre jetzt schon, dass wir Richtung Jahresende auch nochmal Nachfrage sehen könnten, gerade wenn diese Risiken sich jetzt als bewahrheiten sollen.
Ja, Carina, ich hoffe, du konntest daraus jetzt ja schon ableiten, wie die Vermarktungsstrategie nächstes Jahr dann aussieht.
Ich sehe Carina so ein bisschen nachdenklich.
Voll. Ich finde das halt einfach super interessant und ich sage auch ganz ehrlich, also da kann ich mich auch nicht von freisprechen, dass ich mich viel zu wenig damit beschäftige. Ich will nicht sagen, vielleicht auch manchmal, ich will nicht sagen, dass es mich nicht interessiert, das wäre jetzt viel zu krass ausgedrückt, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so meine Leidenschaft, sagen wir jetzt mal so. Hab aber ja auch eingangs mit euch beiden ja auch schon drüber gesprochen, weil es mich auch gar nicht so sehr betrifft, eben weil wir viel Vertragsware haben und da eh schon feststeht, welche Preise wir bekommen oder auch nicht, ne? Und wir mit wenig spekulieren und da natürlich trotzdem auch immer so das sichere Pferd wählen, sage ich. Also, ne, wie ich ja schon gesagt habe, das ist bei uns auf jeden Fall so. Also wir wissen, was wir haben müssen, damit wir was gewonnen haben an der Geschichte. Das ist mir halt immer, ne, wichtig, dass man dafür ein Gefühl hat überhaupt und das überhaupt weiß. Und alles andere, was dazukommt, ist Bonus. Und das ist natürlich da freut man sich natürlich, wenn man was gewinnt. Aber die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle bei euch beiden, wie seid ihr so der Typ? Seid ihr eher so der Typ, ich setze aufs sichere Pferd oder doch zocken? Wenn man so sehr, wenn man so sehr im Thema drin ist wie ihr, ne, ist man dann
da ist die
risikobereiter?
Gefahr. Also ich glaube, wer so Händler wird und bleibt, also gut, ich habe dann irgendwann aufgehört, aber bin es ja auch relativ lange gewesen. Der muss schon so ein bisschen Zockergehen in sich haben. Ich glaube, ansonsten macht einem das auf Dauer echt keinen Spaß. Ich habe auch Leute gesehen, die haben dann mit dem Handel aufgehört, weil sie echt gesagt haben, okay, das ist entweder geht mir der Puls zu doll jedes Mal oder ich habe daran keinen Spaß. Also ja, und deshalb, also was mache ich, der jetzt eher vielleicht auch ein bisschen mehr Zockertyp in dem Bereich ist, weil ich mir vielleicht auch einbilde, ich habe mehr Insight, aber eigentlich, wenn man so richtig darüber nachdenken, weiß man ja trotzdem nicht, was alles so passieren kann. Mhm. Ich ziehe mir, um mich selbst auch zu kontrollieren, so zwei Benchmarks rein. Einmal habe ich so ein Modell mit einem Landhändler, der quasi so eine Art Durchschnittspreis über eine relativ lange Dauer macht. Also das insgesamt über ein Jahr gesehen, ist dann über Mativ Mai in dem Fall. Und ich habe das schon relativ früh im Jahr verkauft und dann habe ich quasi den kompletten Durchschnitt. Und das zweite ist so ein Tool, ohne dafür Werbung zu machen, aber wo quasi dann ein Händler den Preis an der Mativ festlegt, also selbst verkauft. Ne? Und die beiden, ich mache das jetzt nicht mit dem Großteil meiner Menge, aber mit dem Teil meiner Menge einfach, um mich dann auch zu vergleichen. Ne? Funktioniert das eigentlich, was ich mir hier einbilde, was ich so tue? Und also ich bin auch im Arbeitskreis. Ich vergleiche mich dann auch mit Berufskollegen und sehe dann ja auch im Nachhinein immer, naja, man macht das ja immer erst so ein Jahr später dann so ungefähr, bis die Abschlüsse fertig sind. Aber da kann ich mich natürlich auch mit Berufskollegen vergleichen. Aber der eigentliche Vergleich ist ja immer der Zeitvergleich, ne? Oder auch der Vergleich mit den Profis. Und Also da ist die Performance schon in Ordnung, aber ich glaube, sowas braucht man auch. Also ja, eher ein bisschen Zockertyp wahrscheinlich. Ja. Und Fabian, du ja eh, ne?
Ja, ich meine, es war unser Job und meiner ist es noch immer, dass man, wir witzeln da tatsächlich im Büro auch immer regelmäßig, dass wir eigentlich alle glücksspielabhängig sind. Und
ich wollte jetzt schon fragen, wie stellt man denn sicher, dass man nicht auf einmal, also ja,
aber das Risikomanagement, ist, das ist man ja, muss ja trotzdem. Das ist ja der Riesenpunkt. Ne?
Das ist genau der Punkt, dass du eben deine Emotionen unter Kontrolle hast, weil du ansonsten eben über kurz oder lang zermürbt wirst von den Märkten. Und das, was du gesagt hast, Philipp, ist, unterschreibe ich 100%. Du brauchst eine Passion dafür. Ansonsten wirst du von diesem emotionalen, ah, oh, wie geil, ich bin Genius, ich kenne die Zukunft, ich kann die Zukunft heute schon sehen, weil du halt mal im Gewinn bist, zu, ah, oh, fuck, ich habe gar keinen Bock mehr, ich glaube, ich kündige und hole mir einen normalen Job, weil es halt gerade nicht läuft. Dieses extreme emotionale Auf und Ab, das hältst du sonst auf Dauer nicht aus, wenn du keine Passion für diesen Job hast.
Und jetzt nochmal, ja, aber jetzt nochmal, weil ich vorhin meinte, was da im Mai passiert ist, wo die Preise so hoch sind, ne? Nur weil es, glaube ich, eine ernsthafte Relevanz hat, jetzt auch zu diesem ganzen Thema Emotionskontrolle, Risikomanagement. Fabian, wir hatten auch unter anderem mal bei uns im Podcast einen Hedgefondsmanager bei uns, der nur Trend-Following macht. Also da ging es dann quasi die ganze Zeit darum, okay, wie verfolgen die Märkte? Die gucken halt nur auf die Preisentwicklung und quasi komplett losgelöst von jeglicher Emotion. Und wie machen die das oder wo ziehen deren Risikolimits? Und eins, was wir dann auch in der Nachbetrachtung nochmal diskutiert hatten, war, häufig siehst du, dass diese Preissprünge, die dann auf einmal passieren, Fabian, du kannst es besser darstellen, 2 Standardabweichungen?
Also muss man wissen, wie funktioniert so Risikomanagement in Trading-Firmen? Du bekommst als Trader eine gewisse Menge an Kapital, das du verlieren darfst pro Jahr. Und das ist daran gekoppelt, wie groß du eine Position eingehen kannst. Und diese Größe der Position ist abhängig davon, wie stark dein Markt schwankt. Also Weizen zum Beispiel schwankt weniger stark als Erdgas. Dementsprechend kannst du bei der gleichen Menge an Value at Risk, sagen wir mal, du kriegst 1 Million Value at Risk, dann kannst du doppelt so viel Tonnen Weizen kaufen, wie du eben Megawattstunden Gas kaufen kannst, weil eben Gas stärker schwankt. Und häufig ist es so, dass das Loss-Limit, dein Verlust-Limit, 2- bis 4-fach dein War-Limit ist. Also du kannst, wenn du All-In gehst, 2- bis 4-mal quasi verlieren, bis du dann gezwungen wirst, deine Position zu schließen, bis der Risikomanager oder dein Chef zu dir kommt und sagt, hey, Freund, it's over, hier musst du deine Position schließen. Und das ist auch ziemlich strikt. Wenn du bei uns in der Firma, und das ist in den allermeisten Firmen genau das Gleiche, wenn du dein War-Limit, also dein Positionslimit oder dein Verlustlimit verletzt, und wenn das nur 100 Euro sind, dann musst du zum Vorstand gehen und dem Vorstand berichten, warum du jetzt dein War-Limit verletzt hast. Und so, also es ist serious. Und das führt natürlich dazu, dass wenn du eine Meinung hast und auch professionelle Händler, die sind diesen ganzen emotionalen Mustern, also dieses Festhängen an der Position, obwohl sie im Verlust ist und noch hoffen, ja genauso gut ausgesetzt. Und da gibt es dann eben häufig diesen Punkt, wo sie rausgehen müssen. Und das ist das, was du, Philipp, gerade angesprochen hast, dass das eben dann häufig ist, wenn eben ihr Verlustlimit erreicht wird. Und deswegen, wenn man sich Märkte anschaut und man sieht die extrem starken Rallyes oder extrem starke Abverkäufe, dann nimmt man sich einfach mal einen Preisdurchschnitt, berechnet die Schwankung von diesem Preis und dann eben 2-fach diese Schwankung. Und dann kannst du mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, hier ist dann Ende Gelände mit der Rallye oder mit dem Crash. Und das habe ich im Weizenpreis auch schon gemacht. Das funktioniert in so gut wie jedem Markt.
Und warum ist das? Warum habe ich das überhaupt gesagt? Weil das klang jetzt alles relativ komplex, ne? Aber wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, okay, warum sind wir genau zu diesem Preis gegangen und dann wieder runter? Naja, weil da ganz viele Marktteilnehmer auch sind, deren Risikolimits gestoppt haben und die mussten dann in dem Augenblick erstmal diesen Markt zurück, also ihre Position zurückkaufen. Alle waren short, alle waren überverkauft und dann sind die Preise halt aufgrund von Russland oder auch anderen Faktoren erstmal nach oben gegangen und dann einer nach dem anderen musste dann seine Position schließen. Und ob wir dann hochgegangen sind, weil die ganze Zeit die russische Ernte weiter runtergeschätzt wurde, wahrscheinlich auch. Aber die Begründung, warum und wie viel wir hochgegangen sind, lag wahrscheinlich an ganz vielen Marktteilnehmern, die letztendlich ihre Positionen schließen mussten. Bis zu einem Punkt, wo sie es halt nicht mehr mussten. Und da sind wir ungefähr bei diesem Maß, was gerade Fabian meinte. Und wonach der Markt dann relativ stark wieder abverkauft ist. Und deshalb ist das eigentlich auch wichtig zu verstehen, ne? Wie Risikomanagement letztendlich die Marktteilnehmer betrifft, die da mit ganz, ganz viel Geld drin sind. Ne? Also wir reden von Milliarden von Euro. Ne?
Ja, trotzdem muss ich sagen, wenn ich das so höre, dann scheint das ja auch ein sehr aufreibender Beruf zu sein, so als Trader zu arbeiten, oder? Also
es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Beruf beendet. Entweder kündigt man, weil man Burnout hat oder es eher auf depressiv ist, oder weil man reich wurde und dann dementsprechend früh in Rente geht. Das sind so die most likely.
Oder man wird Landwirt. Obwohl dass das weniger stressig ist, kann ich jetzt auch nicht behaupten, aber auf eine andere Art.
Aber vielleicht noch mal im Allgemeinen. Muss ich mir das dann so vorstellen, Fabian, bei dir, wenn du jetzt im Büro sitzt, wie man das so kennt, wenn man jetzt die Börsennews vor der Tagesschau sieht, du sitzt dann vor 8 Bildschirmen, wo irgendwelche
Telefone verkaufen.
Da Charts sind, die man sich anguckt, oder wie ist das ein bisschen normaler, sage ich mal?
Ja, also es gibt im Trading zwei Kategorien von Trader. Das eine sind sogenannte Originator und das andere sind, ich nenne es mal, echte Trader. Die Originator sind eher die man aus dem Filmen oder sowas kennt, die den ganzen Tag irgendwelche Leute anrufen, physische Verträge aushandeln, über mehrere Jahre meistens und ja, viel eben unterwegs sind. Und die echten Trader, so wie ich es mir vorstelle, was ich auch mache, ist, ich sitze hier vor 6 Bildschirmen, das ist hier bei mir zu Hause genau das gleiche wie im Büro, habe da eben meine verschiedenen Märkte offen von Gas, Strom, EUAs, also dem CO2, natürlich noch Aktienmärkte, Öl, so dass man so ein bisschen Überblick hat, was eigentlich abgeht. Und am Ende, was kommt es natürlich dann drauf an, was dein Ansatz als Händler ist. Es gibt ja verschiedene Strategien, entweder von super schnell und kurzfristig, ich sag mal Daytrading, kein professioneller Trader macht Daytrading, um es hier auch gleich mal rauszuhauen, oder eben dann lang fundamentale Strategien, wo du dann 1-2 Entscheidungen pro Jahr triffst, aber dann riesige Positionen eingehst, weil du eben nur 2 Trades pro Jahr machst, oder dann eben was zwischendrin. So, ich würde mal sagen, das häufigste und das standardmäßigste, was wir jetzt machen und was auch damals bei Kagel der Fall war und ich würde mal sagen, so generell im Rohstoffhandel üblich ist, dass man so eine Position für 2, 3, 4 Monate hat, entweder basierend auf irgendeiner Event, was man erwartet, oder eben auf systematischen Faktoren, was ich jetzt auch sehr stark mache, dass wir eben Algorithmen programmieren, diese Algorithmen geben ein Signal, Kauf oder Verkauf, wir berechnen die Positionsgröße, wie viel wollen wir bei diesem Trade verlieren, wie viel erwarten wir, dass wir gewinnen, gehen die Position ein und dann entweder geht es in den Gewinn oder es geht eben in den Verlust. Es ist ein relativ, also wenn du bei uns ins Büro kommst, es ist direkt langweilig. Es spricht ja fast keiner, sondern alle sitzen hinter ihrem Python und coden die ganze Zeit.
Das und vielleicht nochmal die Überleitung zu machen zum Agrarhandel und wie das da läuft. Das war jetzt Energie, aber ganz so anders ist es halt auch nicht, dass im physischen Handel wird ganz viel telefoniert. Also der Landhändler muss natürlich das Getreide, was er vom Landwirt kauft, dann irgendwie an die Mühlen verkaufen oder an die Futtermittelindustrie und so weiter. Das läuft alles ja auch noch über Telefon.
Ja.
Aber die kleineren Landhändler und auch größeren Genossenschaften und so weiter haben ja relativ rigoroses Risikomanagement ebenfalls. Vor 10 Jahren vielleicht nicht alle oder vor 15 Jahren, aber mittlerweile wirklich, würde ich
sagen. Seit einem Monat wirklich alle.
nee, ich glaube schon, die allermeisten auch schon länger. Und die haben jetzt, also man muss sich das, früher war es so, die haben alle, oder würde ich unterschreiben, die haben alle in der Ernte gekauft und gewartet und später dann verkauft. Und heute machen die das nicht mehr. Entweder sichern die sich ab über Optionen oder über Future oder über physische Kontrakte, die sie schon in den Büchern haben oder dann aufnehmen. Also einfach sozusagen Back-to-Back, um ihr Risiko da zu limitieren. Und die wirkliche Position aufnehmen, sind entweder wahrscheinlich eher die global agierenden Händler à la ADM, Kagel, Bunge und so weiter und in viel größerem Maße dann sozusagen die ganzen in Anführungsstrichen Spekulanten, das spekulative Kapital, die da wirklich long oder short gehen, also die wirklich sozusagen richtig Positionen aufnehmen auf den absoluten Preis. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass die meisten, die mit der physischen Ware umgehen, gar keine großen Positionen haben, dann hat man ja im Grunde nur 3 Akteure, die wirklich Positionen aufnehmen. Das ist zum einen das spekulative Kapital, was ich schon sagte. Zum zweiten vielleicht der Konsument, wobei ich da schon fast argumentieren würde, die meisten Mühlen oder die meisten Verarbeiter, die machen das auch so. Die verkaufen ihr Produkt und kaufen dagegen den Weizen. Also auch keine richtige Positionierung. Wer ist also der eigentliche Zweite? Ist der Landwirt. Also es ist häufig der Landwirt gegen das spekulative Kapital, die echte Positionen in diesem Markt haben. Und das ist eigentlich auch so für mich immer nochmal eine Erkenntnis, ist das Risikomanagement auf bei beiden Teilnehmern das gleiche? Und da würde ich manchmal sagen, wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist im Grunde ja so eine Erkenntnis, dass die allermeisten, die in diesem Markt, in diesem Agrarmarkt Geld verdienen, im Grunde das nicht machen, indem sie sagen, der Weizenpreis wird von aktuell 220 Euro auf 250 Euro steigen, sondern die verdienen eigentlich damit Geld, dass sie dann sagen, okay, der Preisunterschied zwischen jetzt dem Weizen hier und dem Weizen am Hafen muss sich so und so verändern, und die sichern sich sozusagen ab.
Extrem wichtiger Punkt. Das kann man, das hat mich am Anfang eigentlich schon fast schockiert, als ich bei dir angefangen habe, aber das ist wirklich so. Die allermeisten Rohstoffhändler finden das Flat Price Trading, also dass ich denke, mal tief geht von 220 auf 230, für die ist das reines Glücksspiel, ist es ein Coinflip, ist ein Münzwurf, ob es jetzt hoch oder runter geht. Mhm. Was die handeln, sind Spreads, also Preisunterschiede zwischen verschiedenen Zeiten, zwischen verschiedenen Produkten, zwischen verschiedenen Orten.
Also wirklich, die kaufen dann irgendwo da zu dem Preis ein und verkaufen zum anderen Preis weiter, so um das jetzt mal...
Nicht weiterverkaufen, also nicht eine sogenannte Back-to-Back-Marge, also dass man einen risikolosen Gewinn macht, ich kaufe günstig, ich verkaufe teuer, muss es nur rüberfahren und habe den Gewinn eingestrichen, sondern ich bin der Meinung, dass sich die Ernte in Argentinien verbessern wird. Ich bin gleichzeitig der Meinung, dass die Ernte sich in Russland verschlechtert. Deswegen verkaufe ich argentinischen Weizen und kaufe russischen und denke, dass diese Preisdifferenz zwischen den beiden auseinandergeht. Oder ich erwarte, die Mühlen, die haben nicht mehr viel auf Lager, die müssen jetzt demnächst mal kaufen. Deswegen kaufe ich Weizen auf einen kurzen Termin in 2 Monaten und verkaufe dagegen Weizen in einem Dreivierteljahr. Ja. Weil ich dann erwarte, dass der Preis am vorderen Ende stärker ansteigt als am hinteren Ende. Oder ich denke, Mais ist zu günstig im Vergleich zu Weizen. Es gibt unendliche verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Ja, ich merke schon, also man hört ja schon raus, das ist ja so ein weites Themenfeld. Also wir hatten das ja schon bei der Anfangsdiskussion, wo wir uns so ein bisschen auf das Thema festgelegt haben, haben wir schon gesagt, zu manchen Themenpunkten könnte man wahrscheinlich 3 Podcast-Folgen machen. Man könnte auch ein eigenes Wörterbuch wahrscheinlich machen mit Begriffen, die man so sagt, wie, also damit man weiß, wovon man redet. Also ich finde das wirklich auch ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, tatsächlich. Also alle Bereiche, was ihr so erzählt habt.
Naja, und ich meine, am Ende, ich halte ja auch manchmal ein paar Vorträge über Märkte und so weiter, und man muss ja immer aufpassen, dass am Ende nicht jeder da rausgeht. Es brummt einem der Kopf, weil man so viele verschiedene Sachen gehört hat und denkt, am Ende weiß ich also nichts, ne? So ist es ja auch nicht unbedingt. Also es gibt ja schon Events, die Märkte intensiv beeinflussen können. Und ich glaube, wo man auch immer eine Meinung drauf haben kann aus meiner Sicht, ist, in welchem Bereich, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ungefähr die Bilanzen im Blick, in welchem Bereich befinden wir uns gerade? Eher am unteren Ende oder am oberen Ende der möglichen Preisschwankungen, die wir aktuell sehen? Und das ist, glaube ich, schon wichtig zu beobachten. Also sozusagen, wenn man sich mit Märkten etwas beschäftigt, dann sollte man sich auf jeden Fall immer so vor Augen führen, wo befinden wir uns gerade? Eher jetzt am unteren Ende, also jetzt beispielsweise Ende August, könnt ihr gerne in die Podcasts nochmal nachhören, haben wir auch gesagt, jetzt eher vorsichtig, jetzt eher Gürtel anschnallen und mal durchstehen, weil diese Panikverkäufe dann am Ende, da sind ganz häufig leider auch die Landwirte dabei. Weil die natürlich dann, ich meine, dann hört man überall nur noch Panik, jetzt geht alles in eine Grütze und dann, ja, jetzt muss ich ja auch noch was machen, so ungefähr, ne? Und ich glaube, da ist, also wenn man was rausziehen kann, ist, glaube ich, einmal zu wissen, wo befinden wir uns gerade in dem Schwankungsbereich, der eigentlich zu erwarten ist. Ja. Ob wir da ausbrechen oder nicht, das hat dann immer wieder Faktoren zugrunde, die wir wahrscheinlich noch nicht gut kennen oder falsch einschätzen aktuell. Und das zweite ist halt dieses Risikomanagement-Aspekt, den, glaube ich, jeder mitnehmen sollte, womit man sich einfach nur mal beschäftigen sollte und sich einen Plan machen.
Ja, ich weiß nicht, Carina, hast du noch eine Frage zum Thema?
Die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die haben wir eigentlich alle besprochen. Ich glaube, ich muss das auch erst mal sacken lassen.
Ist mir sehr aufgefallen, dass du
darüber nachdenkst. Weil ich das aber super spannend finde, halt einfach, wie ich schon gesagt habe, ne? Also ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd und deswegen finde ich das total spannend, was ihr alles erzählt. Deswegen, war auch für mich eine sehr interessante Folge.
Tatsächlich. Und dann kommen wir jetzt dann noch zu den 2 schwierigsten Fragen des Tages, ne, Carina? Ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ihr das nicht vergesst. Wenn ihr jetzt, wir machen immer noch so eine Frage zum Ende hin, beziehungsweise wir haben die auch mal am Anfang gestellt, aber meistens vergessen wir das jetzt immer. Wenn ihr jetzt grillen, wenn ihr jetzt mal zusammen grillen würdet, Philipp und Fabian, würde es dann bei euch eher ein Steak geben oder eher ein Würstchen?
Oh. Ich würde sagen, bei mir würde es eher Steak geben. Weiß nicht so, bei Würstchen denke ich immer daran, dass ich meine ganze Kindheit immer Nürnberger Rostbratwürstchen essen durften musste. Und irgendwie, ich kann Würstchen so nicht, it's too much.
Ich mag auch gern Steak, aber wir haben zu Hause so eine Hobby-Schafherde, wo ich da ist vor allem mein Vater verantwortlich, aber als Betriebsleiter muss man den alten Teil natürlich auch immer unterstützen. Da bin ich erster Assistent. Und wenn wir so Lammbratwurst haben, ne, da kann ich auch gut auf eine Wurst. Also das ist nicht jedermanns Sache, aber meine schon.
Ja. Da habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, Lammbratwurst. Nee, wenn dann so ein anderes Fleisch vom Lamm oder so, aber eine Bratwurst, noch nicht, habe ich noch nicht gehört.
Na, du musst, kommst mal vorbei.
Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Ich habe immer das Problem, wenn wir im Podcast über Essen reden, dass ich direkt dann Hunger kriege. Deswegen
solange du nach meiner Frage nicht auch Durst kriegst. Ja, was ist denn dazu bei euch beiden? Seid ihr eher so die Biertrinker oder die Weintrinker? Oder auch antialkoholisch im
Kopf. Ich wollte gerade sagen, da guckt Fabian Spaß. Aber also ich bin leidenschaftlicher Biertrinker.
Leidenschaftlicher Trinker.
So weit will ich nicht gehen. Aber Fabian, was trinkst du denn so?
Ja, also ich trinke tatsächlich kein Alkohol, deswegen mag aber Bier sehr gern, deswegen trinke ich immer alkoholfreies Bier beim Grillen. Ja,
passt doch auch.
Haben wir jetzt auch die zwei wichtigen Fragen geklärt?
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, zum guten Schluss, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Philipp und Fabian. Ihr habt wirklich mit Informationen nicht gespart. Also das war für mich sehr interessant. Ich hab da auch mal, wenn ich euren Podcast mal gehört habe, habe mir viele Fragen, die sich mir dann gestellt habe, konnte ich jetzt mal persönlich mit euch klären. Das war schon sehr nett. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, hat gerne Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, danke euch beiden.
Ja, Carina, wie ist denn dein Feedback zur Folge? Du hast ja schon gesagt, du warst hast sehr interessiert zugehört. Was würdest du sagen, war so deine wichtigste Erkenntnis nach der Folge oder nach der Diskussion?
Boah, ich könnte gar nicht sagen, was jetzt die wichtigste war. Ich fand es einfach im Gesamten super interessant und einfach, es hat mich halt nochmal bestätigt, so in diesem, ne, wie gesagt wurde, Risikomanagement und dass man eben ja auch gucken muss, ne, wo habe ich was verdient, dass ich das einfach vernünftig einordne, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, ne, man ist da ja schon mal nicht so auf einem ganz falschen Pfad.
Ja.
Und einfach diese Zusammenhänge, ne, dass halt einfach alles auf diesem Weltmarkt, also ich meine nicht, dass man das nicht wüsste, aber es hat einem das irgendwie nochmal mehr so vor Augen geführt, auch dass jetzt nicht nur Weizenpreis mit Weizen, also vergleichbar wird, sondern ne, dass eben auch der Mais dann eine Rolle spielt im Futter und so. Klar, das ist ja auch alles logisch, aber ich finde, wenn man so, wie du so schön immer sagst, in seinem Kirchturm nur oder auf seinem Kirchturm nur unterwegs ist, dann vergisst man das oft, aber dann sind die Zusammenhänge oft nicht ganz so direkt ersichtlich, ne? Und das war so, das war, also es ist auf jeden Fall viel Stoff gewesen, also guter Stoff. Hat mir auf jeden Fall, vielleicht ist das sogar eine Folge, die ich mir tatsächlich vielleicht auch nochmal, ich habe ja nicht so viel geredet, kann ich mir die auch nochmal anhören.
Ja,
um das nochmal so zu verinnerlichen, einfach.
Naja, ich muss aber auch sagen, die Folge, weil hatte ich ja auch schon gerade gesagt, ich höre ja auch regelmäßig, bekenne ich mich dazu, den Agrarmarkt-Podcast, einfach auch mal so einen übergeordneten Blick dafür zu kriegen. Und ich finde das immer so faszinierend, diese ganzen Einschätzungen, was jetzt dann wie zusammenhängt, wie du schon sagst. Ne? Weil das ist ja, man meint dann jetzt, weil die Ernte im Rheinland schlecht ist oder wie auch immer, dass deswegen die Preise ja schlecht sind. Aber im Endeffekt hat das ja mit nur noch nicht mal den Hauch eines Bruchteils zu tun, wo die Preise gerade herkommen, sondern hat damit zu tun, weil jetzt wieder jemand gesagt hat, in Argentinien ist die Ernte schlecht, in Australien wird sie besser und das beeinflusst ja eigentlich dieses ganze Marktgeschehen deutlich mehr als das, was man in seinem Umkreis jetzt hat, wo man sagt, oh, die Ernte bei mir zu Hause ist natürlich schlecht, das ist natürlich auch für den Landwirt schlecht, aber im Endeffekt der Preis und wo der Handel sich hinbewegt, diese Informationen kommen ja ganz woanders her und das finde ich eigentlich, muss ich sagen, für mich persönlich war das Interessante an der Folge, ja, deswegen, also das war eigentlich für mich das Interessante tatsächlich. Und dann natürlich für, also jetzt für mich als Nicht-Landwirt auch spannend, wie kann man sich absichern, aber für die Zuhörer mit Sicherheit noch viel, viel interessanter gewesen, die Landwirte unter unseren Zuhörern, was kann man für Strategien haben. Und wir hatten es ja auch schon gesagt, man kann wahrscheinlich zu jedem Thema nochmal eine Podcast-Folge separat aufnehmen, nur zu dem einen speziellen Thema. Aber wir hoffen, oder ich hoffe jetzt einfach mal, wir haben einen groben, guten Überblick gegeben. Und wenn die Leute unsere, oder wenn ihr als Zuhörer noch Themen habt, die jetzt sich daraus ergeben, kommt gerne auf uns zu. Und ich denke, wir können dann noch vielleicht das ein oder andere Mal dann nochmal was in die Wege leiten, um dann nochmal bestimmte Themen dann tiefer zu betrachten.
Ja. Das stimmt.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Carina, dass du wie immer dabei warst. Und ich überreiche dir auch wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich natürlich auch, vor allem bei Philipp und Fabian, für den interessanten Einblick. Bei euch Zuhörern, ich hoffe, dass es für euch auch interessant war. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.